Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das Wort Gottes für diese Predigt steht geschrieben bei Lukas im 19. Kapitel. Und als Jesus schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei, der da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach: Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, mit dem du unsere Herzen froh machst und erfüllst. Und wir bitten dich, lass auch in dieser Zeit dein Lob weit erschallen, dass es alle Menschen hören und dir danken. Amen. Liebe Gemeinde, man kann dankbar sein, wenn man eine Corona-Erkrankung überstanden hat, auch wenn man danach noch einige Zeit ein wenig schlecht bei Atem ist. Dieses Virus scheint den Menschen stets dort zu erwischen, wo es den größten Schaden anrichtet. Es scheint zu wissen, wo der Mensch jeweils am empfindlichsten ist. Nicht nur die Lunge kann es treffen, sondern auch das Herz, die Gefäße, das Nervensystem und sogar das Gehirn. Aber das Virus trifft nicht nur den einzelnen Menschen, es trifft auch die Kirche. Und auch hier scheint es zu wissen, was die empfindlichste Stelle ist, wo es den größten Schaden anrichtet. Es verhindert den Gesang der Gemeinde Jesu Christi. Und tatsächlich kann man sagen, eine Kirche, die nicht singt, ist nicht Kirche. Das ist Teil der Wahrheit. Aber es ist zum Glück auch nur ein Teil der Wahrheit. Und wir hören gleich noch, warum wir uns an dieser Stelle keine Sorgen machen müssen. Denn die wirklich empfindlichen Stellen, wo Kirche wirklich zerstört werden kann, die liegen woanders. Aber zunächst ist es so, eine Kirche, die nicht singt, ist nicht Kirche. Warum ist das so? Singen und Glauben liegen ganz eng beieinander. Auch wenn jemand nur brummen kann und nicht musikalischer ist als ein Stein. Warum singen die Jünger? Sie loben die großen Taten Gottes, die sie gesehen hatten. Wer die Wunderwerke Gottes erkannt hat, wer sie erkennt, der kann nicht anders, der muss singen und loben. Und zwar mit Freuden und mit lauter Stimme. Und was tut der Glaube? Der tut genau das Gleiche. Der erkennt die großen Taten Gottes. Im Glauben erkennst du, was dein Heiland Jesus Christus für dich getan hat. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, mein König Jesus Christus, mein Heiland, mein Seligmacher, mein Erlöser. Hier am Ölberg wurde der Messias erwartet. Hier erwartete man die Auferstehung. Deshalb hat sich auch manch einer dort begraben lassen. Und weil dieser Messias nun in die heilige Stadt einzieht, erhebt sich großer Gesang. Und dieser Messias, Jesus Christus, der wird nun überall in seiner Kirche verkündigt. Er ist auch bei uns gegenwärtig in seinem Wort und Sakrament, nicht nur theoretisch. Hier erlebst du die großen Taten deines Gottes. Hier erfährst du die Vergebung deiner Sünde, die Befreiung vom ewigen Tod. Dein Heiland sieht dich an und spricht zu dir: Komm her zu mir, ich will dich erquicken. Und anstatt lange auf dich zu warten, kommt er zu dir und teilt dir sein Heil aus. Die Jünger loben mit Freuden die großen Taten Gottes. Und diese großen Taten, die vollbringt Gott auch an dir. Und da musst nun auch du singen. Das geht gar nicht anders. Man muss nur in das Gesangbuch schauen. Des großen Gottes großes Tun erweckt mir alle Sinne. Und darum, ich singe mit, wenn alles singt. Oder, was Gott an uns gewendet hat und seine süße Wundertat. Und darum, nun freut euch, lieben Christengemein, und lasst uns fröhlich springen, dass wir getrost und all in ein mit Lust und Liebe singen, was Gott an uns gewendet hat. Wo Menschen an Gott glauben, und das heißt, wo sie erkennen, was Gott in seinem Sohn Jesus Christus an ihnen getan hat, da müssen sie singen. Und darum muss die Kirche singen. Wo Kirche nur noch Kultur ist, da lässt sie andere für sich singen. Da lässt sie schweigend das Konzert der anderen über sich ergehen. Da ist sie nicht mehr Kirche. Singen und Glauben gehören zusammen. Ist euch das eigentlich bewusst? Hinter allem, was wir in der Bibel lesen, steht ja ein Ziel. Was ist denn nun das Ziel des Glaubens? Was ist das letzte Ziel dahinter, das Gott uns erschaffen hat? Was ist das Ziel dahinter, dass Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt hat? Was ist das Ziel, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist und alle unsere Schuld getragen hat? Was ist das Ziel der österlichen Auferstehung? Was ist das Ziel, dass Gott uns seinen Heiligen Geist schenkt? Dieses Ziel bist du, dass du ewiges Leben bei Gott im Himmel erlangst. Ja, und was tun wir dort bei Gott im Himmel? Wir singen. Wir singen und loben unseren Gott. Wir preisen ihn in Ewigkeit für seine große Liebe und Treue und Güte. Das Ziel des Glaubens ist das Lob unseres Gottes in seiner Herrlichkeit. Und in dieser Welt ist das Singen bereits ein Vorgeschmack auf das ewige Leben. Am schönsten drückt es wohl Paul Gerhardt aus, wie wir es gerade gehört haben. Das, was mich singen machet, ist, was im Himmel ist. Es macht mich singen, sagt man auf Latein. Es macht, dass ich singe. Es geht gar nicht anders. Also, wo die Kirche Jesu Christi ist, da wird gesungen. Sonst wäre sie nicht Kirche. Und nun hören wir den großen Trost, der in diesem Evangelium liegt. Weder das Coronavirus noch das Gesangsverbot können der Kirche etwas anhaben. Wenn die Kirche tatsächlich Kirche ist, dann kannst du ihr dreimal verbieten zu singen. Sie bleibt trotzdem Kirche. Und das ist der andere Teil der Wahrheit. Das Singen macht doch nicht die Kirche, sondern das Singen ist Ausdruck der Kirche, Ausdruck des Glaubens. Allein Jesus Christus, was er getan hat und tut, allein Christus baut seine Kirche und allein Christus ist auch Herr seiner Kirche. Und damit nichts die Kirche überwinden kann, hat er uns von der Macht der Sünde befreit. Darum hat er den Teufel besiegt, darum hat er den Tod besiegt. Habt ihr auch nur einen Moment geglaubt, dass ein Gesangsverbot der Kirche Jesu Christi etwas anhaben kann? Dann habt ihr euren Heiland Jesus Christus noch nicht richtig kennengelernt. Nichts, nichts kann mich verdammen, nichts nimmt mir meinen Mut, selbst wenn alles tatsächlich böswillig wäre. Kein Hunger und kein Dürsten, kein Armut, keine Pein, kein Zorn der großen Fürsten soll mir ein Hindernis sein. Das Singen verweist ja immer auf die großen Taten Gottes, die rühmt es. Und die sind der Grund für das Singen. Und diese großen Taten Gottes, die fallen nicht etwa um, wenn ich selber mal eine Zeit lang nicht singe oder singen darf. Im Gegenteil, diese Taten Gottes, die sind so groß, dass die ganze Schöpfung sie loben muss. Und wenn wir schweigen müssen, dann schreien eben die Steine, sagt Jesus. Dann klatschen halt die Bäume in die Hände, sagt der Prophet Jesaja. Dazu Sonne, Mond und Sterne. So heißt es in den Psalmen: Himmel und Erde, Sonne, Mond und Sterne, Fische und alle Tiefen des Meeres, Berge und Hügel, Tiere und alles Vieh, Alte mit den Jungen, die sollen loben den Namen des Herrn. Und dieser Gesang mit allen Engeln vor dem Thron Gottes, der hört niemals auf. Wir hatten am Anfang gesagt, dass das Coronavirus ziemlich zuverlässig stets den Schwachpunkt trifft. Und seit Jahrzehnten hat sich tatsächlich ein großer Schwachpunkt in unserer Gesellschaft herausgebildet. Der eigentliche Schwachpunkt in unserer Gesellschaft ist, dass der Mensch in unguter Weise sich selber in den Mittelpunkt stellt. Sämtliche Realität macht der Mensch davon abhängig, wie er sie selber empfindet. Es geht nicht mehr darum, ob du ein Mann bist oder eine Frau. Es geht nicht mehr darum, was Gott getan hat, dass er dich als Frau geschaffen hat. Wenn du dich nicht als Frau fühlst, dann bist du wohl keine Frau. Deine Gefühle definieren nun neue Realität. Und diese neue Realität ist nun auch verpflichtend für alle anderen Menschen. Jeder muss als Wahrheit anerkennen, was ich empfinde. Du magst das vielleicht absurd finden, aber dieses Denken hat uns alle mittlerweile über Jahrzehnte geprägt. Selbst die Leute, die Genderpolitik von Grund auf verurteilen, bis in die Kirche hinein, bis in konservativste Kreise. Selbst da noch ersetzt das eigene Denken, das eigene Empfinden für die Leute die Realität. Du kannst dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Da wäre es jetzt schön, wenn ich sagen könnte, bei mir wäre das anders. Aber es ist nicht so. Das, was ich fühle, was ich empfinde, prägt nicht nur meinen Blick auf die Wirklichkeit. Oft genug kommt das mit dem Anspruch daher, absolute Wahrheit zu sein. Ein kleines Virus hat erkannt, wo es in einer solchen Gesellschaft den größten Schaden anrichten kann. Es hat erkannt, wie wackelig das ist, wenn die je eigenen Gefühle die Grundlagen einer Gesellschaft bilden. Als wäre es ein Kinderspiel, hat das Coronavirus Gemeinschaft, Miteinander und Vertrauen zerstört. Das, was eigentlich mal die Grundlage unserer Gesellschaft war. Und auch in der Kirche wird es wackelig, wenn die großen Taten Gottes nicht mehr im Mittelpunkt stehen, wenn der Mensch sich stattdessen selbst in den Mittelpunkt stellt. Wenn nur noch das Wirklichkeit ist, was ich fühle, da ist es dann nicht mehr entscheidend, ob Gott tatsächlich da ist oder nicht. Wenn ich fühle, dass Gott da ist, dann ist er da. Der Mensch macht also sogar die Gegenwart Gottes, die höchste Realität, abhängig von dem, was er fühlt. Und wenn ich nichts fühle, dann ist da nichts. Wenn ich nicht spüre, dass ich wiedergeboren bin, dann bin ich wohl gar nicht wiedergeboren. Wenn ich den Glauben nicht lebendig in mir spüre und erlebe, dann bin ich vielleicht gar nicht ein Kind Gottes. Da wird dann alles, was Gott in seinem Wort sagt, selbst die größten Verheißungen, davon abhängig gemacht, ob ich es fühle oder nicht. Nicht nur, ob ich eine Frau bin oder nicht, sondern auch, ob mir das Heil in Christus gilt oder nicht, wird dann von meinen Gefühlen abhängig gemacht. Keiner von uns ist mittlerweile noch frei von solchem Denken. Und merkt ihr, wie leicht es dann das Coronavirus hat, auch in der Kirche? Da fühle ich mich plötzlich ausgebremst. Da ist dann nicht mehr das Problem, dass ich nicht singen darf. Da ist dann plötzlich das Problem, dass ich nicht mehr singen kann, weil mir alles zwischen den Fingern zerrinnt. Nachfolge Jesu, die immer so berauschend war, ist plötzlich schwer geworden. Da halte ich nicht mehr mit, als würde Jesus mit einer Eisenbahn durchs Land fahren. Früher hat mich das Ganze drum und dran, das Singen und die Musik, die Gemeinschaft, das Miteinander auf Touren gebracht. Da hat es meinen alten Glaubensmotor angeschoben. Und wenn er richtig auf Betriebstemperatur war, da habe ich mitgehalten. Da war ich dann auf Augenhöhe mit Jesus. Damals habe ich gedacht, wenn ich nur genügend Gas gebe, dann ist Jesus da. Doch wie soll das jetzt gehen, da, wo keine Kraft mehr da ist? Dieser Sonntag heißt nicht, oh, wie toll ist das Singen, sondern dieser Sonntag heißt Kantate, singt. Wen muss man denn auffordern zu singen? Den, der ohnehin singt? Nein, den, der nicht singt. Und an wen genau wendet sich unser Heiland Jesus Christus heute mit seiner Aufforderung? An die Mühseligen und Beladenen. Er wendet sich an unser trauriges Herz, das überhaupt nicht singen kann. Wer sind denn diese Menschen, diese Mühseligen und Beladenen? Es sind Menschen, die keine Hoffnung mehr haben. Es sind Menschen, die in sich selbst zusammengesackt sind. Menschen, denen alles zu viel geworden ist. Menschen, die nicht mehr fröhlich sein können. Ja, und ganz besonders auch Menschen, die keinen Lebenswillen mehr haben. Die spricht Jesus an. Kommt her zu mir. Das sagt er. Und dann kommt er selber zu uns und nimmt uns in die Arme. Wie eine Mutter, die zum verletzten Kind eilt, es aufhebt und in ihren Armen nimmt und sagt, na, komm her. Keine Mutter dieser Welt, die den Namen Mutter verdient, weist an dieser Stelle ihr Kind zurecht und sagt, na hör mal, wenn ich sage, komm her, dann funktioniert das nicht, wenn du einfach sitzen bleibst. Du musst das auch wirklich wollen. Sonst gilt nämlich meine Aussage, dass ich dich erquicken will, dir nämlich gar nicht. Dann tröste ich dich eben nicht. Nein, wie eine Mutter, die den Namen Mutter verdient, beugt sich unser Heiland zu uns herunter und schließt uns in seine Arme. Er kommt dahin, wo wir sind, in den dunklen Stall und in die Futterkrippe, in unsere Gottesdienste. Und keine Mutter dieser Welt, die den Namen Mutter verdient, sagt nun zum weinenden Kind auf dem Arm, jetzt sing mal endlich ein Lied, sonst wirst du nicht mehr fröhlich. Nein, sie fängt selber an zu singen. Ganz leise summt sie dem Kind den mütterlichen Trost ins Ohr. Und dann fängt es im Herzen des Kindes an zu singen. Und wisst ihr, welcher Moment das ist? Es ist nicht der Moment, in dem das Kind wieder fröhlich losspringt. Es ist der Moment, wo dieses Kind den Tränen im Arm der Mutter noch einmal freien Lauf lässt, wo das Weinen sogar noch etwas lauter wird. Aber eben nicht verzweifelt, sondern geborgen im Trost der Mutter. Und so soll es auch bei euch sein. Lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Dein Heiland Jesus Christus spricht und singt dir die Psalmen, Lobgesänge und geistlichen Lieder ins Ohr. Und da fängt es dann auch in deinem Herzen fröhlich an zu klingen. Vielleicht gerade in dem Moment, wo du den Tränen endlich freien Lauf lassen kannst. Wo du bei ihm geborgen bist, da singst du deinem Gott dankbar in deinem Herzen. Auch wenn du äußerlich vielleicht gar nicht singen kannst oder gar nicht singen darfst. Gerade unser Leid, unsere Traurigkeit, unsere Schwachheit, unsere Sprachlosigkeit angesichts des Todes. Gerade das sind die Orte, in die unsere Lieder hineingehören. Lasst uns in dieser Zeit, wo wir so wenig gemeinsam singen können, bedenken, was der Grund unseres Singens ist und was das Ziel ist. Lasst uns in dieser Zeit, wo wir selber wenig tun können, bedenken, dass unser Heiland Jesus Christus derjenige ist, der alles tut. Lasst uns gerade in dieser Schwachheit dieser Zeit unseren Halt bei dem suchen, der uns hindurchträgt. Dann müssen wir uns um den Gesang keine Sorgen machen. Und wenn uns die Steine helfen müssten, der Gesang, der wird schon rechtzeitig wieder hervorbrechen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.